E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des E-Health Podcasts. Wir sind zweistellig, Renato.
Wow, wir haben Jubiläum. Sehr schön.
Zweistellig. Was machen wir denn heute?
Also die Agenda von heute sieht vor, wir sind wieder in unseren alten Rhythmus reingekehrt, also zuerst News und dann geht es zu unserem heutigen Thema. Das Thema ist das Patientenrechtegesetz. Da gucken wir uns zuerst an, was will dieses Patientenrechtegesetz, dann schauen wir uns die Inhalte an und dann eine kurze Bewertung, wie sind die Ziele verwirklicht worden. Okay, aber wir starten zuerst mit den News.
Genau, dann fange ich einfach mal an. Und zwar hatten wir schon in einem der vorherigen Podcasts kurz erwähnt, dass es eine Ausschreibung gab in Luzern und dort der amerikanische KISS-Anbieter Epic einen Auftrag, ein Projekt gewonnen hat, und zwar in Höhe von 66 Millionen Franken, die Investitionen und Betriebskosten für 8 Jahre. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Dagegen hatte ich ja auch schon berichtet, hat dann einer der unterlegenen KISS-Anbieter geklagt und da gibt's jetzt das erste Ergebnis. Deswegen ist jetzt auch diese, ja sagen wir mal, Maulsperre oder der Verbot von Informationen aufgehoben worden und das Gericht hat gesagt, dass das Vergabeverfahren rechtens ist. Der Unterlegene in diesem Gerichtsverfahren kann natürlich noch Einspruch erheben, aber erstmal hat das Gericht gesagt, dass das Vergabeverfahren rechtens ist. Spannend ist, dass das Gericht dem Kantonsspital vorgeworfen hat, dass es durchaus hätte sparen können und dass es nicht ganz so geschickt ist, mit öffentlichen Geldern ein derart teures System zu beschaffen. Und es wurde auch vom Gericht nahegelegt, auf ein preisgünstigeres Produkt umzusteigen. Aber dieser Ratschlag war nicht rechtlich relevant, sodass also das Vergabeverfahren in Ordnung war, wenn auch das Gericht sagt, Leute, da hätte der durchaus ein bisschen sparen können. Die Gerichtskosten zahlt jetzt dann die unterlegene Firma. Das sind irgendwie, ja, ich glaube 30.000 Franken hat das gekostet. Wir sind gespannt, ob die dann noch in Berufung gehen oder ob sie das Urteil so akzeptieren.
Von einem ganz anderen Ende der News meldet sich das Google-Dachunternehmen Alphabet zusammen mit dem Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline, GSK. Die haben nämlich ein Unternehmen gegründet, Galvanic Bioelectronics. Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, was die hier spielen. Hier geht es darum, dass sie Nervenstimulationen messen wollen und die dann auch direkt beeinflussen wollen mit kleinen Sensoren. Das klingt so ein bisschen wie die Borg aus Star Trek.
Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Hast du eigentlich schon den neuen Kinofilm gesehen?
Nein, da bin ich bis jetzt noch verschont geblieben von, aber ich muss es mir angucken. Vielleicht gucke ich es mir direkt mit Star Wars dann an, so ein Star Wars, wenn der neue rauskommt und dann im Anschluss gleich Star Trek.
Oh Gott.
Mal schauen.
Okay.
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Unternehmen, das hier gegründet worden ist. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt.
Wir werden alle assimiliert. Dann noch die letzte News, diesmal aus dem Bereich Kopfschüttel. Und zwar sollte es Deutschlands größte Gesundheitsstudie geben und die wurde Nationale Kohorte genannt. Haben vielleicht einige von euch schon gehört, dass die nicht so richtig gut die Patienten rekrutieren konnte, wie eigentlich erhofft, hatten wir ja auch schon mal, dass das generell ein Problem ist bei klinischen Studien. Das Problem bei dieser Studie ist aber wohl offensichtlich der Name, denn Leute, die jetzt nicht aus der Gesundheitsbranche kommen, aber viel Comics lesen, wie zum Beispiel Asterix, die verstehen unter Kohorte dann eben nicht das, was hier gemeint ist, also eben ein Bereich von Patienten oder von Bürgern, die untersucht werden und mit einer anderen Gruppe verglichen werden, sondern die verstehen darunter etwas Militärisches und dann noch das Nationale davor, könnte die dann dazu verleiten, dass es eventuell irgendwas ist, wo sie nicht mitmachen wollen. Und deswegen Kopfschüttel, weil ich mir da dann manchmal doch ein bisschen mehr Bildung in der allgemeinen Bevölkerung wünschen würde. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man sich vielleicht auch einen anderen Namen für sowas überlegen. Dann war's das, oder, mit den News? Wir wollten noch ein bisschen was anteasern.
Ach ja.
Ich wollte noch was anteasern. Und zwar...
Wir haben News in eigener Sache.
Genau, und zwar wird es in Zukunft voraussichtlich so sein, dass wir einen mehr oder weniger regelmäßigen Partner hier begrüßen werden in unserem Podcast. Und zwar ist es so, dass wir beide ja eher stationär unterwegs sind oder eher auch im Consumer-Bereich. Aber der ambulante Bereich ist jetzt nichts, womit wir uns so täglich beschäftigen. Und da gibt es eventuell bald Neuigkeiten, werden wir euch dann auf dem Laufenden halten.
Ja, genau. Also wir erweitern das Portfolio. Vielleicht erweitern wir damit auch unseren Zuhörerkreis. Das wäre ja sehr erfreulich.
Dann starten wir. Kommen wir zum Thema Patientenrechtegesetz. Das heißt, wir schließen hiermit offiziell die News-Section ab, denn das Patientenrechtegesetz ist auch nicht mehr so wahnsinnig eine Neuigkeit. Ist am 26. Februar 2013 schon in Kraft getreten. Damals war Daniel Bahr noch der Bundesgesundheitsminister und die Ziele waren damals eigentlich, die Patientenrechte zu stärken, wundert einen nicht bei dem Namen, und auch so ein bisschen die Unklarheiten zu beseitigen. Damals war es nämlich so, dass sich viele Regelungen oder viele Entscheide über Rechtsprechung von Richtern manifestiert haben. Das Ganze sollte nun dann eben auch in gültiges Recht oder niedergeschriebenes richtiges Recht zusammengefasst werden. Und das waren zwei eigentlich der drei Ziele, die dann mit diesem Patientenrechtegesetz verfolgt werden.
Ja, und das dritte Ziel, das war, dass das bisher immer sehr verstreute Gesetz, also das war in verschiedenen Gesetzesbüchern, war das verstreut, dass das nun zusammengefasst wird und inhaltlich nochmal strukturell konkretisiert wird. Wenn jemand sich über seine Patientenrechte informieren wollte, musste er in vielen verschiedenen Gesetzesbüchern gucken und das ist jetzt in einem Abschnitt zusammengekommen. Mehrere Gesetze, BGB 630, ich glaube A bis H, auf jeden Fall auf einen Blick sehbar.
Gut, was sind die Inhalte von diesem Patientenrechtegesetz? Relativ viel ist subsumiert unter dem Behandlungsvertrag, in dem ja geregelt ist, was die Rechten und Pflichten von den jeweils an der Behandlung Beteiligten sind. Also, dass der Arzt nach bestem Gewissen, nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und der Technik den Patienten behandelt, dass der Patient natürlich entsprechend diese Behandlung bezahlt über seine Krankenkasse etc. Was steht noch in diesem Patientenrechtegesetz, Renato?
Wir haben einige Pflichten, die der Arzt zu erbringen hat. Also wir haben einmal die Informationspflicht, die kann man relativ gut abgrenzen zur Aufklärungspflicht. Die Aufklärungspflicht ist wahrscheinlich das, was jedem was sagt. Also man hat eine Untersuchung, man hat eine OP und im Vorfeld dieser Untersuchung und der OP muss ein Patient aufgeklärt werden über die Durchführung, über die Risiken, die entstehen können, über die Nebenwirkungen und so weiter. Das ist die Aufklärungspflicht, das ist bezogen auf eine Handlung des Arztes. Und dann gibt es aber auch noch die Informationspflicht des Arztes. Das ist, dass der Arzt den Patienten über seine Diagnose und über die Therapie, die bei ihm möglich sind, dass er darüber aufgeklärt wird. Also das ist ein eher umfassendes Bild, das der Patient dadurch von seiner Krankheit erhält. Gut, also Informationspflicht gibt es auf Seiten des Arztes. Es gibt die Aufklärungspflicht auf Seiten des Arztes. Und wenn der Patient dann über alles informiert ist, dann muss er in die Sachen einwilligen, dass der Patient dann etwas unterschreibt, zum Beispiel im Vorfeld einer OP und sagt, ich habe alles erfahren und ich bin mit dieser Untersuchung einverstanden.
Wobei das auch natürlich wieder nichts Neues ist, ne? Das ist am Anfang schon gesagt, das gibt's ja schon vorher. Also gerade bei Operationen war es ja schon immer so, dass der Anästhesist kommt zum Beispiel, Aufklärungsgespräch macht und dann mal dort unterschreiben muss, dass man informiert wurde, was alles passieren kann, zum Beispiel bei einer Vollnarkose etc.
So ist es, genau. Und das Ganze wurde jetzt nochmal neu formuliert und zusammengefasst, dass es eben an einer Stelle steht. Also hier sind einfach Sachen nochmal erneut besprochen worden, erneut konkretisiert worden. Natürlich kann der Arzt nur dann seiner Aufklärungsinformationspflicht entsprechen, wenn der Patient wach ist. Wenn es jetzt sich um einen Notfall handelt, dann entfällt das Ganze. Und bei diesen Sachen, die ich eben genannt habe, Informationspflicht, Aufklärungspflicht, Einwilligung des Patienten, an diesen Stellen ist die IT ein sehr entscheidender Faktor oder kann es sein, denn das alles muss dokumentiert werden. Hier haben wir Dokumentationspflichten, dass der Arzt diese seine Aufklärung, seine Informationen dokumentiert und dass er auch die Einwilligung des Patienten dokumentiert. Was bisher noch nicht so konkret formuliert war, war zwar auch immer wieder mal erwähnt, das ist, dass er bei Behandlungsfehlern den Patienten aktiv informiert. Und zwar, wenn es zu einem Behandlungsfehler kam, zum Beispiel während der OP, dann ist jetzt der Arzt dazu verpflichtet, dass er den Patienten darüber aktiv informiert und das nicht einfach stillschweigend in die Akte schreibt, ohne dass der Patient etwas davon mitbekommt.
Gut, dann kommen wir zu den zwei Punkten, die meiner Meinung nach gerade für die IT, und wir machen ja einen IT-Podcast hier, am relevantesten sind. Das ist Paragraph 630f und Paragraph 630g. Da geht es einmal um die Dokumentationspflichten und um die Einsicht in die Patientenakte. Jetzt haben wir bisher den Text noch nicht vorgelesen. Ich mache das jetzt einfach mal. Dokumentationspflichten, also 630f. Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen. Insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkung, Einwilligung und Aufklärung. Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. Also bisher ist es ja auch so, dass die Ärzte hoffentlich dokumentieren, was sie machen, warum sie was machen etc. Hier steht jetzt aber drin, dass sie es tatsächlich machen müssen, und spannender ist dann fast der nächste Abschnitt, nämlich dass nachträgliche Änderungen sowohl in einer auf Papier geführten Akte, und das erwähnt das Gesetz dann auch explizit, bei IT-unterstützten Patientenakten muss also später genau erkannt werden, wer wann was wie geändert hat. Beim Papier ist das relativ leicht. Da streicht man was durch, schreibt was anderes drüber und streicht vielleicht das Datum und das Kürzel daneben. Bei einer elektronischen Akte ist das schon ein gutes Stück komplizierter. Jetzt wird man erstmal sagen, ja, so kompliziert ist das jetzt ja nicht. Also warum schaltet man einfach nicht einen Audit-Trail ein? Und wenn man dann einfach einen Wert ändert, dann wird das vom System mitprotokolliert. Ja, wenn wir also ein einzelnes System haben, dann ist das sicher richtig. Wenn man jetzt aber die Patientenakte versteht als die Summe aller Informationen zu einem Patienten oder eben zu einem Fall, und das in unterschiedlichen Systemen, wird es schon ein gutes Stück schwieriger. Weil natürlich über Schnittstellen Daten kommuniziert werden, dann ist die Frage, werden diese Änderungen auch in beiden Systemen oder in allen Systemen, die diese Daten bekommen, mitprotokolliert etc. Eigentlich müsste man streng genommen dann auch jedes Mal diese Information signieren, eventuell verschlüsseln etc. Also das heißt, da entsteht für die Hersteller mehr oder weniger schon impliziter Handlungsbedarf oder eben auch für die Betreiber, wenn sie mehrere Systeme gleichzeitig einsetzen.
Sicherlich ist es ja auch so, dass man diese Änderungen dann auch an der Oberfläche sehen sollte. Also wenn irgendwas geändert wurde, muss man ja auch nachvollziehen können an der Oberfläche, dass hier früher mal was anderes stand.
Absolut, genau, richtig. Das Zweite, hab ich ja vorhin schon gesagt, Paragraph 630g, da geht es um die Einsicht in die Patientenakte. Das ist etwas, was es auch schon lange gibt und was ich auch, als ich noch in der Industrie war, häufig gehört habe, dass die Krankenhäuser damit zu kämpfen haben. Patient hat also das Recht, sowohl Einsicht zu nehmen in seine Akte. Normalerweise passiert es dann in der Klinik. Wenn es jetzt besonders schwerwiegende Gründe gibt, muss es da sogar noch andere Möglichkeiten geben, also nicht nur in der Klinik. Und der Patient hat auch das Recht, sich diese Informationen mitgeben zu lassen, zum Beispiel als Ausdruck. Das kann sich das Krankenhaus dann zwar bezahlen lassen, was weiß ich, 25 Cent pro ausgedruckter Seite, aber es ist Recht des Patienten, dass er alle Informationen, die zu ihm gespeichert sind, auch sich mitgeben lassen kann. Mit der einen Ausnahme, dass wenn sie Rechte anderer Personen verletzen, dann kann man sagen, okay, diese Informationen bekommst du nicht. Wenn zum Beispiel Mitarbeiter namentlich erwähnt werden oder es sehr persönlich, fast private Einschätzung gibt. Auch da wieder, ja, warum ist das so kompliziert? Eigentlich müssten ja IT-Systeme in der Lage sein, zu einem Fall alle Informationen ausdrucken zu können. Ja, aber auch da ist wieder das Problem, wenn man heterogene IT-Landschaften hat, dann sind häufig Daten, was weiß ich, nur im Laborsystem gespeichert und im KISS wird eben ein Laborviewer aufgerufen, aber die Werte sind selbst nicht vielleicht im KISS gespeichert. Also muss man auch hier wieder, wenn man eine vollumfängliche Akte ausdrucken will, viele Systeme anfassen. Und das ist ein großes Problem meiner Meinung nach.
Aus der eigenen Erfahrung in der Industrie, es gab auch mal Fälle, wo dann Einsicht genommen wurde, zum Beispiel in solchen Fällen wie in der Psychiatrie, wo ja extrem lange Akten vorhanden sind und da kommen schnell mal ein paar hundert bis tausend Seiten dann zustande. Und das ist dann wirklich aufwendig.
Ja, genau.
Wobei man da auch wieder dazu sagen muss, der Patient hat ja nicht das Recht, dass es ihm ausgedruckt wird, sondern er hat das Recht, die Einsicht zu nehmen, und man kann ihm das Recht natürlich auch auf elektronischem Wege zugestehen, wenn das System das irgendwie hergibt.
Nee, nicht ganz. Also es gibt Paragraph 2, der Patient kann auch elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen. Also gut, elektronische Abschriften. Also man kann ihm das dann auch auf CD geben, natürlich. Aber normalerweise machen die Krankenhäuser es so, nee, machen wir nicht elektronisch, sondern wir machen es nur auf Papierform und für jede Seite 25 Cent.
Okay, ja.
Gut, was gibt's noch alles? Also das waren jetzt, glaube ich, so die beiden relevant oder für die IT relevantesten Bereiche aus diesem Patientenrechtegesetz.
Genau, dann haben wir
so
noch
zwei, drei andere.
Haben wir noch zwei kleinere Sachen. Einmal wirtschaftliche Aufklärung, das wurde früher auch nicht so konkret gefasst. Ist jetzt konkret aufgeschrieben, dass der Patient über die wirtschaftlichen Sachen aufgeklärt werden muss. Also wie viel kostet die Behandlung, welche günstigeren Alternativbehandlungen gibt es und so weiter. Und ein weiterer Punkt ist
das
noch,
ja? Muss, das ist ja spannend. Das heißt, auch Kassenpatienten müssen vor der Behandlung aufgeklärt werden, ob es kostengünstige Alternativen gibt.
Na, also wenn es für Sie wirtschaftlich relevant ist, also wenn Sie dann nachbezahlen müssen, also diese typischen IGE-Leistungen und so weiter.
Finde ich nicht gut. Also eigentlich ist es eine gute Sache. Weiß nicht, ob alle es machen würden, aber wenn gesagt würde vorher, okay, es gibt noch alternative Behandlungsmöglichkeiten, auch wenn die Kasse das zahlt, fände ich gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, es würde mehr bringen als damals diese 10 Euro Praxisgebühr, wenn man das, also bis auf Ausnahmen, aber vielleicht auch so macht, wie das bei Privaten ist, dass der Patient er selbst erstmal zahlen muss oder zumindest eine Kopie von der Rechnung bekommt etc. Also das wäre meiner Meinung nach ein richtig, richtig großer Schritt
das
zur
ja diese,
Kostentransparenz.
Diese politischen Diskussionen, die immer geführt werden, ob das das Arzt-Patienten-Verhältnis zerstört und so weiter. Also ich bin auch der Meinung, dass jeder über die Kosten informiert sein sollte, weil er dann erst anfängt, richtig wirtschaftlich zu denken oder auch ein bisschen sparsamer zu denken.
Ja, oder auch Sachen, die abgerechnet werden, natürlich nicht unter Vorwand, natürlich nicht, sondern eben Abrechnungsfehler dann eben transparent werden. Mhm. Also und Renato, wir haben am ersten Podcast schon gesagt, dass wir durchaus auch hier subjektive Meinung kundtun. Und das war das gerade.
Ja, ja. Ich muss ja auch gestehen, in der Ärzteschaft bröckelt ja auch immer mehr der Widerstand dagegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr lange wartet. Aber ich glaube, dass es nicht nur auf der Ärzteschaftsseite Widerstand gibt, sondern auch bei den Krankenkassen. Mal schauen. Also ich bin da auch zuversichtlich, dass es demnächst da Transparenz geben könnte.
Schließen wir diesen kleinen Exkurs, dieses Intermezzo.
Mit noch einer Sache habe ich noch, und zwar die Beweislast, die ist jetzt auch nochmal geregelt, war vorher auch eigentlich schon in verschiedenen anderen Stellen aufgeführt, aber jetzt nochmal zusammengefasst in diesem Patientenrechtegesetz. Die Beweislast liegt, da hat sich nichts geändert, grundsätzlich beim Patienten. Der hat die Aufgabe, Behandlungsfehler dem Arzt nachzuweisen, was wohlgemerkt sehr, sehr schwierig ist. Also da einen Prozess zu gewinnen, ist schon sehr, sehr schwierig. Aber es gibt Beweislastumkehr. Das heißt, da muss dann der Arzt beweisen, dass er richtig behandelt hat in verschiedenen Fällen. Zum einen, wenn zum Beispiel der Patient durch beherrschbare Risiken verletzt wurde oder beeinträchtigt wurde, wenn der Arzt seiner Dokumentationspflicht nicht nachgekommen ist, wenn er seiner Aufklärungspflicht nicht nachgekommen ist, wenn er grobe Behandlungsfehler gemacht hat und wenn er sich nicht an die Facharztstandards gehalten hat.
Das sind natürlich Dinge, also wo vermutlich, wenn man gute Anwälte hat, man wahrscheinlich 80% der Fälle allerdings auch irgendwie da hinbiegen könnte. Also Dokumentationspflicht, ob alles richtig dokumentiert wird, ob alles richtig aufgeklärt wird, das ist natürlich, ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass man relativ leicht seine Beweislastumkehr bekommt.
Wobei da natürlich die Ärzte da auch sehr drauf aufpassen. Also ich bin damals im Krankenhaus auch getriezt worden, dass das die wichtigen Sachen sind. Also alles dokumentieren, alles genau aufschreiben. Bei der Aufklärung muss genau beschrieben werden, was man dem Patienten noch alles gesagt hat. Also da achten die Ärzte schon drauf. Und das ist natürlich auch eine Sache, die mit der IT-Dokumentation jetzt unter anderem sicherer werden kann.
Ja, ich habe jetzt hauptsächlich bezogen auf Dokumentationspflicht und oben steht ja auch, was alles dokumentiert werden muss. Also alle befundenen Therapien, ihre Wirkung und so weiter. Aber gut, wir sind, glaube ich, schon wieder hart an der Grenze an der 20 Minuten Schallmauer.
Oh ja.
Bewertung. Wie findest du das Patientenrechtegesetz?
Grundsätzlich natürlich zu begrüßen, dass die Patienten in ihren Rechten bestärkt sind. Von der Seite der Ärzte muss man natürlich auch sagen, dass es da zu sehr großem administrativen Aufwand kommt und dass das diese Defensivmedizin stark fördert. Also es werden häufig Untersuchungen gemacht, die vielleicht dem Patienten nicht unbedingt was bringen, dem Arzt nicht unbedingt was bringen, aber die einem dann später vor Gericht absichern können. Oder man muss, wie ich eben schon gesagt habe, alles bis ins Kleinste dokumentieren, was in 99% der Fälle später keiner mehr liest. Das hat Nachteile, aber grundsätzlich natürlich zu begrüßen, dass die Rechte des Patienten gestärkt werden.
Ja, finde ich auch, wie es ja wie so häufig bei Initiativen in diesem Bereich, dass es prinzipiell eine gute Sache ist. Ich hätte es gut gefunden, wenn man es vielleicht noch ein bisschen weiter gefasst hätte. Also wenn man gesagt hätte, der Patient hat auch das Recht, seine Daten zum Beispiel als CDA exportiert zu bekommen. Das wäre eine gute Sache. Und was ich nicht verstehe, dass dieser Bereich der IGE-Leistung mit aufgenommen wurde. Also das, was nachher die Patienten selbst zahlen und der Arzt dann deswegen vielleicht auch gerne propagiert, hatten wir ja auch schon mal hier als Thema. Das ist nämlich ein Bereich, den ich persönlich am komischsten finde, wenn ich irgendwo beim Arzt bin und dann auf einmal ich mich wundere, warum der Arzt auf einmal ja fast euphorisch irgendwelche Maßnahmen propagiert. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Ich finde, da hätte durchaus auch noch was geregelt werden müssen. Ansonsten, gute Sache.
Ja, Daumen hoch.
Dann an die Hörer, bitte, bitte kommentiert. Auch gerne direkt auf der Webseite ehealth-podcast.de. Ihr könnt zum Beispiel schreiben, ob Renatos sexy Stimme jetzt noch glasklarer rübergekommen ist. Er hat sich nämlich auch aus eigener Tasche ein schweineteures Mikrofon gekauft.
Sieht aber auch
mit
schön
Klopfschutz.
Aus.
Sieht aber auch schön aus.
Ja.
Du schickst nachher ein Foto und ich packe das mit auf die Webseite, wie du davor sitzt.
Ist das okay? Schick an, wie mit Hemd und so. Oje.
Nee.
Okay.
Gut, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Genießt den Sommer und lasst die Haare wehen.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.